ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute mit dem Thema Die Verfassung der Deutschen. Wie krisenfest ist das Grundgesetz?
Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz.
Bonn, 23. Mai 1949, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Konrad Adenauer später, Bundeskanzler, verkündet das Grundgesetz. Am Anfang stand Unsicherheit. Wie demokratiefähig sind die Deutschen nach Krieg und Diktatur? Was ist noch übrig vom Geist der Nazis? Heute, 75 Jahre später, feiern wir das Grundgesetz als Erfolgsgeschichte, als geglückte Verfassung, wie es der Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio formuliert. Doch die Unsicherheit, sie ist wieder da, denn das allgemeine Vertrauen in die Demokratie schwindet. Populisten und autoritäre Bewegungen machen mit ihrer Systemkritik mobil. Und das Grundgesetz, seit 75 Jahren der Garant für Stabilität, scheint auf einmal selbst verwundbar. Wie also steht es um die Verfassung der Deutschen? Das wollen wir fragen in diesem Forum bei SWR Kultur. Christoph Schönberger ist Professor für Staatsrecht, Staatsphilosophie und Recht der Politik an der Universität zu Köln. Herr Schönberger, wir feiern 75 Jahre Grundgesetz. Sie sagen, das sei das Jubiläum mit den wahrscheinlich größten Herausforderungen seit der Gründung der Bundesrepublik. Was genau meinen Sie damit?
Nun, wir erleben ja eine Zusammenballung von Krisensituationen, die es in diesem Ausmaß wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Das betrifft selbstverständlich die außenpolitische Situation mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, kombiniert aber auch eben mit der deutlich dramatischer gewordenen ökologischen Krise, Energiekrise und natürlich die zunehmende Herausforderung durch populistische Parteien in ganz Europa und nun auch in der Bundesrepublik. Das ist sicherlich in dieser Kombination vielleicht doch die stärkste Herausforderung, die Bundesrepublik bis jetzt erlebt hat.
Ich gebe die Frage mal weiter an Horst Mayer, Jurist und Publizist in Kassel. Herr Mayer, seit 75 Jahren steht das Grundgesetz für die Stabilität unserer politischen und gesellschaftlichen Ordnung. Wenn man sieht, dass Reichsbürger vor Gericht stehen, die den großen Umsturz planen, dass in Hamburg Islamisten auf die Straße gehen und das Kalifat fordern, ist diese Stabilität in Gefahr?
Nein, nicht durch diese beiden Ereignisse, die Sie genannt haben. Das sind durchaus Belastungsproben, aber deswegen ist nicht die Ordnung, die demokratische Ordnung des Grundgesetzes in Gefahr. Ich denke, wie Sie sagten, die geglückte Verfassung, ein Glücksfall, hat wahrscheinlich ihre, da würde ich Herrn Schönberger auch ganz recht geben, ihre Bewährungsprobe noch vor sich. Und ich würde einleitend mal kurz sagen, wie fing es an? Ein früher Grundgesetzkommentar fing mit dem Satz an, im Anfang war die Weisung. Das war die Frankfurter Dokumente der westlichen Militärgouverneure, die gesagt haben, es möge für Westdeutschland eine Verfassung beraten werden. Das war die Initialzündung und das hing natürlich damit zusammen, das Grundgesetz basiert nicht auf dem bedingungslosen Freiheitskampf der Deutschen, sondern auf ihrer bedingungslosen Kriegsniederlage. Das muss man mit im Auge behalten. Wir sind längst dabei, diese Verfassung gelebt und verinnerlicht zu haben. Aber wie gesagt, eine wirkliche Bewährungsprobe hat sie noch vor sich.
Gelebt und verinnerlicht, sagt Herr Mayer. Heribert Prantl ist Journalist und Kolumnist für die Süddeutsche Zeitung. Herr Prantl, eine aktuelle Umfrage der Technischen Universität Dresden hat ergeben, 81% der Deutschen sagen, das Grundgesetz habe sich bewährt. 78% erklären sich sogar bereit, das Grundgesetz aktiv gegen Verfassungsfeindliche Bestrebungen zu verteidigen. Haben Sie diese Zahlen überrascht, positiv überrascht?
Die haben mich positiv überrascht, aber wenn man unterwegs ist im Lande, Vorträge hält, mit Schülerinnen und Schülern diskutiert, an Schulen auftritt, dann stelle ich doch fest, wie ungeheuer populär dieses Grundgesetz ist. Und sicherlich ist es so, dass dieses Grundgesetz, das jetzt 75 Jahre alt ist, nicht 75 Mal besser ist als die anderen beiden demokratischen Verfassungen, die von 1848, also 1848, 49. Die Verfassung war auch eigentlich ganz wunderbar, aber kurzlebig, wurde von den Königen und Fürsten verdammt und zerrissen. Dann gab es die zweite demokratische Verfassung 1919 nach dem Ersten Weltkrieg. Sie war klug, aber nicht haltbar, wurde zerstampft und zerstört von den Nationalsozialisten. Und dann kam das Grundgesetz, das wir jetzt preisen und dem wir alles Gute wünschen. Und es hatte einfach ungeheuer viel Glück. Das ist der Hauptunterschied, meine ich, zu den beiden anderen Verfassungen. Das erste Glück waren die besseren Zeitläufe, nämlich die wirtschaftliche Prosperität der Bundesrepublik. Das zweite Glück war das Bundesverfassungsgericht, das den Grundrechten Farbe gegeben hat. Und das dritte Glück war die demokratische Lust der Bürgerinnen und Bürger, die zwar nicht am Anfang da war, aber die gewachsen ist. Und da stehen wir jetzt davor und fragen uns, schrumpft diese Lust, wenn wir die Zustimmung zur AfD sehen und die Dinge, die wir in den vergangenen Monaten debattiert haben? Und da erhoffe ich mir doch, dass auch angesichts der Umfragezahlen, die Sie nennen, Herr Riesel, dass wir diese Herausforderung gut bestehen, dass also die demokratische Lust nicht abnimmt, sondern wieder wächst und dem Grundgesetz eine gute Zukunft gibt.
Herr Schönberger, was an der Studie der TU Dresden auffällt, ist, die demokratische Lust, die ist unterschiedlich ausgeprägt in Ostdeutschland und in Westdeutschland. Während im Westen fast 90% sagen, das Grundgesetz habe sich bewährt, sind es im Osten nur rund 70%. Wie erklären Sie sich das?
Nun, das liegt sicherlich daran, dass eben die lange Zeit der Teilung in Ostdeutschland in starkem Ausmaß nachwirkt. Es haben eben nur die Westdeutschen diese sehr lange Erfolgsgeschichte mit dem Grundgesetz, die wir immer wieder preisen. Die Erfolgserzählung ist ja eine, die sehr stark eine westdeutsche Erzählung ist. Es ist die westdeutsche Erzählung von dieser Ausgangssituation der totalen Niederlage hin zu einem prosperierenden, politisch stabilen, demokratisch gefestigten Gemeinwesen. Also dieses Wunder der Bundesrepublik, das wir nicht häufig genug erzählen können, aber dieses Wunder der Bundesrepublik ist eben ein westdeutsches Wunder. Und in Ostdeutschland ist diese Geschichte nicht in gleicher Weise erlebt worden, auch nicht in gleicher Weise verinnerlicht worden und sind natürlich die Brüche, die durch den Vereinigungsprozess fast notwendigerweise ausgelöst worden sind, tiefer. Und deswegen ist eben auch, würde ich sagen, die Verankerung des Ganzen sehr viel schwächer. Und das ist natürlich etwas, was in Krisensituationen schneller aufgerufen werden kann in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Und das sehen wir ja auch an der Entwicklung des Parteiensystems. Wenn die AfD jetzt auch in Westdeutschland stärker wird, so ist doch ein markanter Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland weiterhin zu beobachten, gerade was die Resonanz der AfD angeht.
Ja, Thüringen 30%, Sachsen 34% in Umfragen. Herr Mayer, es gibt bis heute Stimmen, die sagen, so wie der Beitritt der ostdeutschen Länder zur alten Bundesrepublik 89-90 gelaufen ist, das war ein Fehler. Stattdessen hätte das wiedervereinigte Deutschland einer neuen Verfassung bedurft und damit auch einer neuen kollektiven Erzählung. Ist da was dran? Hat man damals eine Chance verpasst?
Ja, da ist was dran, aber ich würde es nicht überspannen. Ich meine, sehr vernünftige Leute wie Dieter Grimm, ehemaliger Verfassungsrichter, oder Bernhard Schlink haben damals am runden Tisch gesessen und eine gesamtdeutsche Verfassung mitdiskutiert. Es ist aber realistisch betrachtet so, die Bürgerbewegung in der ehemaligen DDR war nicht stark genug. Das haben ja die ersten gesamtdeutschen Wahlen dann gezeigt. Und deshalb würde ich Folgendes sagen, der Prozess einer Beratung einer gesamtdeutschen Verfassung wäre gut gewesen als Prozess, aber ich vermute, es wäre nicht viel anderes herausgekommen als das, was wir mit dem heutigen Grundgesetz haben.
Nun ja, ich bin da etwas anderer Ansicht. Ich war immer der Meinung, von Anfang an, das betrifft meine ganz frühen journalistischen Jahre, meine erste Sendung im Presseclub habe ich als Gegner von Wolfgang Schäuble bestritten, der gegenüber saß und den Artikel 23, den Beitrittsartikel, verfocht. Und ich habe die andere Position vertreten, den Artikel 146. Und wenn man sich erinnert, es mag so sein, wie Herr Mayer sagt, dass vielleicht nicht allzu viel anderes herausgekommen wäre. Aber wenn ich mir die Vorschläge einer neuen Verfassung vor Augen halte, die damals in der Frankfurter Paulskirche vorgestellt wurden, in der doch zum Beispiel einige Elemente von direkter Demokratie drinnen waren, dass die Delegierten aus der DDR bei einer Verfassungsreform wahrscheinlich an den Verhandlungstisch gebracht hätten. Das hätte mir schon gefallen. Das sind ja alle Vorschläge, die dann später bei der gemeinsamen Kommission zur Verfassungsreform vom Bundesrat und Bundestag wieder auf dem Tisch lagen. Es kam fast nichts raus dabei. Ich erinnere mich an Gespräche mit Hans-Jochen Vogel, dem Verfassungsobmann der SPD, der wirklich jammerte und sich die Haare raufte und sagte, die Art und Weise, wie die CDU/CSU alles abblockt in dieser Verfassungskommission, ist ganz fürchterlich, weil, und das habe ich damals auch bei dieser genannten ersten Presseclub-Sendung erfahren. Schlichtweg die CDU sagte, das Grundgesetz ist so gut, das kann man nicht besser machen. Und wäre es nicht so gut, hätten wir die Einheit nicht erreicht. So war die Argumentation der Union damals. Und mit dem Argument wurde wirklich alles abgeblockt. Auch die 300.000 Eingaben, die es damals gab. Doch die plebiszitären Elemente sich genauer anzuschauen. Es hat nichts davon gegriffen. Und das war, glaube ich, schon ein großer Malus. Und ich denke, Herr Mayer hat schon darauf hingewiesen, die Bundesrepublik war ja 48, 49 aus der Retorte entstanden. Das Grundgesetz entstand unter Anleitung der Alliierten. Und ich denke, ein neu verfasstes Deutschland nach Artikel 146 hätte diesen Makel ausgleichen können. Es hätte die damals 40-jährige rechtsstaatliche Tradition der Bundesrepublik verknüpfen können mit der demokratischen Autorität des revolutionären Wandels der DDR. Und ich denke, es war schon ein Fehler, auf eine Legitimation von solcher Güte und von solcher Kraft zu verzichten.
Herr Brandl, dazu muss man aber wissen, das Grundgesetz selber ist ja auch nicht mit einem Referendum angenommen. Hatte Bedenken,
das
weil die Mehrheitsdeutschen damals waren noch durch und durch narzisstisch beeinflusst. Und man hatte diese Tradition nicht. Wenn damals das Grundgesetz durch ein Referendum angenommen worden wäre, hätte es auch ein Referendum nach der deutschen Einheit gegeben. Da bin ich ziemlich sicher. Aber auf dem Boden der Tatsachen müssen wir bleiben und sagen, die Volkskammer hat den Beitritt beschlossen, mehrheitlich. Die Bürgerbewegung war zu schwach und hätte die Volkskammer gesagt, wir bestehen darauf, dass ein Referendum und eine neue Verfassung beraten wird, hätte man das machen müssen. Das geschah aber nicht.
Die Einwände zu 1990 waren so. Nun gut, die Einwände sozusagen zum Vereinigungsprozess können wir natürlich nachträglich diskutieren und vieles ist da natürlich bedenkenswert, aber gleichwohl ist das ja heute ein Streit um vergossene Milch. Es hat damals dieser Prozess nicht stattgefunden. Es ist klar, dass er nicht stattgefunden hat, vor allem aufgrund der damaligen parlamentarischen Mehrheiten von Parteien, die das nicht wollten. Gut, so ist es gekommen. Das andere ist eine schwierige Was-wäre-gewesen-wenn-Frage. Wäre heute das System stabiler? Wäre heute Ostdeutschland demokratischer? Das scheint mir eine sehr schwierige und kaum zu beantwortende Frage zu sein.
Das ist schon richtig, Herr Schönberger. Wir reden natürlich nicht nur über vergossene Milch. Wir fragen uns ja, und die Frage ist berechtigt, woher kommen diese Reserviertheit? Woher kommt die Reserviertheit im Osten? Woher kommen die hohen Zahlen für die AfD? Woher kommt die Skepsis für unsere Art der Demokratie, wie sie im Grundgesetz ihren Ausdruck findet? Und da spielt der Beitritt, über den wir gerade als Vergangenheit reden, schon eine Rolle.
Gleichzeitig gibt es eine Bewegung, die Reichsbürger, Herr Schönberger, Sie haben sich mit dem beschäftigt, die üben eine Fundamentalkritik an der Bundesrepublik und deren Erzählung geht so, 1945 hätten die Alliierten das Grundgesetz quasi oktroyiert, 89-90 habe der Westen den Osten quasi okkupiert, eine freie Abstimmung des ganzen Volkes über die Verfassung habe es nie gegeben. Und dann die Frage eben, hat das Grundgesetz ein Legitimitätsdefizit?
Jedenfalls ist es bemerkenswert, dass sozusagen diese Grundsatzfrage, die ja die alte Bundesrepublik sehr stark umgetrieben hat, nämlich ihr Verhältnis zum Deutschen Reich, zur Kontinuität, das ja juristisch äußerst schwierig war und zu fragwürdigen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts geführt hat, dass diese alte Unsicherheit sozusagen von den Reichsbürgern jetzt dem gesamten Deutschland entgegengehalten wird. Und dabei Teile der Diskussionen, die auch gerade Herr Brandl nochmal aufgegriffen hat, aus der Wiedervereinigung wieder auftauchen. Nämlich gerade diese Diskussion, braucht es nicht eigentlich ein Referendum, hätte es nicht eine Bestätigung gebraucht von den Reichsbürgern, werden solche Elemente aufgegriffen, allerdings radikal gegen die Legitimität der Bundesrepublik gewendet, was natürlich juristisch unhaltbar ist. Aber irgendwie ist dieser nagende Zweifel der Bundesrepublik an sich selbst, der ja ihre ganze Geschichte durchzieht und der irgendwie in dieser Wiedervereinigungsdiskussion auch nochmal aufgerufen worden ist, dieser nagende Zweifel findet sich heute sozusagen auf gespenstische Weise in diesem Reichsbürgermilieu wieder.
Ja. Der Politikwissenschaftler Peter Kraft-Kielmannseck, der hat die Deutschen mal ein Volk von Grundgesetzbekennern genannt. Und zu diesen Grundgesetzbekennern gehört auch die AfD. Zumindest hat sie schon vor längerem eine Kampagne gestartet, gemeinsam für das Grundgesetz. Auf der Internetseite stehen Sätze wie, das Grundgesetz ist unser aller Schatz und unser aller Verantwortung. Herr Brandl, nehmen Sie denen das ab?
Nein. Ich nehme es Ihnen genauso wenig ab, wie ich Ihre Grundgesetzargumentation im Rahmen von Corona abgenommen habe. Da war es ja die AfD, die sich plötzlich die Artikel und die Grundrechtsartikel anzog und so man tat so, als wäre man die einzige politische Kraft, die Grundrechte verteidigt. Und das war eine Heuchelei sondersgleichen. Und wenn ich die Äußerungen höre und lese, die Sie jetzt zitieren, dann denke ich mir, wo bleibt eigentlich der Artikel 1 bei die Würde des Menschen ist unantastbar, bei den Debatten, die wir mit dem harmlos klingenden Wort Remigration beschreiben, die Art und Weise, wie Kräfte in der AfD Hunderttausende von Menschen mit migrantischen Wurzeln aus Deutschland expedieren wollen. Hier erleben wir tatsächlich einen massiven Angriff auf den Artikel 1, der im Übrigen auch in der Verhandlung vor dem VGH in Münster eine Rolle gespielt hat.
Ja. Und dieses Verwaltungsgericht in Münster, das hat diese Woche geurteilt, der Verfassungsschutz darf die AfD weiter als rechtsextrem Verdachtsfall beobachten, das heißt V-Leute anwerben, Telefonate abhören, das ganze Programm. Das Urteil gibt jetzt natürlich, Herr Prantl, auch der Debatte um ein Verbot der Partei neuen Auftrieb. Bundestag, Bundesrat oder die Bundesregierung könnten einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht auf Verbot der AfD stellen. Ist es jetzt dafür an der Zeit?
Ich meine, es ist dafür an der Zeit. Es war schon an der Zeit. Ich will für einen solchen Antrag nicht darauf warten, dass die AfD tatsächlich in Thüringen oder in anderen Bundesländern im Osten nach der Macht greift, dass sie einen Landtagspräsidenten stellt, dass sie einen Ministerpräsidenten stellt, dass sie Einfluss nimmt auf die Lehrpläne der Schulen, dass sie Einfluss nimmt auf die Art und Weise, wie Gerichte besetzt werden, wie Verwaltungsbehörden besetzt werden. Da schaudert es mich und ich meine, es ist längst an der Zeit, diesen Antrag auf Verbot der AfD zu prüfen und beim Verfassungsgericht einzubringen.
Also ich sehe das nüchterner und skeptischer als Herr Prantl. Zum einen, weil, lieber Herr Prantl, selbst wenn ein Antrag jetzt gestellt würde, es würde ein jahrelanges Verfahren geben.
Ich weiß,
also
natürlich.
Also wir werden die Ergebnisse der Landtagswahlen in Ostdeutschland erleben, unabhängig von diesem Verfahren. Wir werden auch die nächste Bundestagswahl erleben, ohne ein entsprechendes AfD-Verbot. Mit anderen Worten, wir werden auf Jahre hinaus noch mit dieser Situation zu tun haben. Das scheint mir der eine Punkt zu sein, der dafür spricht, viel stärker die politische Auseinandersetzung mit der AfD in den Vordergrund zu rücken als das Verbotsverfahren. Ich finde, das andere Problem mit dem Verbotsverfahren sind natürlich die doch bestehenden rechtlichen Zweifel mit den bisherigen Kategorien des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich zu einem Verbot zu kommen. Ich sehe das Hauptproblem darin, Sie haben völlig recht, was die AfD und Menschenwürde und ihren Umgang mit Migranten angeht. Das ist abscheulich und ist ein Teil dessen, was sozusagen den Kern des Grundgesetzes ausmacht. Aber der andere Teil, den das Bundesverfassungsgericht eigentlich immer stark gemacht hat in den bisherigen Urteilen, war ja das Ausgehen auf den Umsturz der verfassungsrechtlichen Ordnung der Bundesrepublik. Und da sehe ich doch erheblich Schwierigkeiten, das der AfD im derzeitigen Stadium nachzuweisen, so wenig Sympathien ich für diese Partei habe. Deswegen glaube ich, dass die Auseinandersetzung mit der AfD in erster Linie politisch geführt werden muss. Und das Grundgesetz ist nicht sozusagen eine Ordnung, die es uns leicht macht, sozusagen mit den Verfassungsfeinden, sondern das Grundgesetz macht es uns damit auch schwer. Das Bundesverfassungsgericht hat hohe Hürden zu überwinden für ein Verbotsverfahren. Und ich meine, das ist in gewissem Umfang auch gut so. Denn natürlich ist der Eingriff, eine Partei zu verbieten, erst recht eine Partei, die derart hohe möglicherweise Prozentwerte erzielt, wie das jetzt sich bei der AfD abzeichnet, ein ganz tiefgreifender Eingriff in den demokratischen Prozess.
Ich gebe Ihnen recht darin, dass Sie sagen, und da stehe ich auch dahinter, wir müssen die politische Auseinandersetzung suchen und führen, aber ich denke, wir müssen dieses tun und das andere nicht lassen. Und ich halte es einfach auch für einen, Sie haben recht, dass es lange dauert, aber es ist auch ein gewaltiges Symbol. Es ist auch ein Symbol, diesen Antrag einzureichen, diesen Antrag zu diskutieren. Es wirkt auch auf die Wahlkämpfe, die wir in diesem Jahr führen werden.
Herr Mayer, das Parteienverbot, das gilt als Instrument der wehrhaften Demokratie. Als Lehrer aus der Weimarer Republik wäret den Anfängen. Sie sagen, das Verbot, wie es im Grundgesetz steht, sei eine Fehlkonstruktion. Warum?
Ja, wir haben ja gesehen, KPD-Verbot, SRP, also die Nationalsozialistische Reichspartei, das waren kleine, nicht einflussreiche Parteien, die konnte man verbieten, das hat nicht viel geändert. Jetzt haben wir zweimal NPD-Verfahren gescheitert wegen der V-Leute und dann wegen der Schwäche der NPD. Querbemerkung zu Herrn Prantl, Sie haben jahrelang das Verbot der NPD gepredigt. Jetzt lesen wir im Verfassungsgerichtsurteil von 2017, die NPD hat keinen prägenden Einfluss auf den politischen Prozess. Sie hat keine Potenzialität. Bei der AfD ist es umgekehrt. Sie hat eine große, sehr große, ungleich höhere Potenzialität. Ist gar kein Problem. Und die hohen Hürden, da würde ich, die das Gericht angeblich aufgerichtet hat, würde ich ein dickes Fragezeichen setzen. Aber es ist so, die Fehlkonstruktion deshalb, kleine Parteien können sie verbieten, aber auf die kommt es nicht an. Große Parteien müssten sie vielleicht verbieten, weil sie demokratisch gefährlich werden. Aber sie sind einfach zu große Potenzialität entfalten sie. Sie sind zu stark. Und wie können sie 20 oder 30% der Wähler erklären, tut uns leid, ihr habt die falsche Partei gewählt. Da haben sie ein ganz dickes Legitimationsproblem. Die Demokratie, die sie vorbeugend schützen wollen, der fügen sie schweren Schaden zu. Deshalb ist das Parteiverbot eine Fehlkonstruktion und ein Fall für eine liberale Verfassungsreform.
Ich bin anderer Meinung. Ich denke, Man würde tatsächlich den Bürgerinnen und Bürgern schon erklären können, ich kenne das demokratische Argument natürlich, es wird ja rauf und runter dekliniert, aber ich denke, man kann den Leuten schon erklären, dass Demokratie mehr ist als eine numerische Angelegenheit, die am Wahlabend eine Rolle spielt, wenn man die Stimmen auszählt.
Die Verfassungspädagogik mit der Keule.
Demokratie ist eine Wertegemeinschaft und die Werte, die von der AfD mit Füßen getreten werden, die wären Gegenstand des Parteiverbotsverfahrens. Wir finden in der Programmatik und bei unendlich vielen Aussagen von AfD-Funktionären eine aggressive völkische Perspektive. Wir haben Konzepte in der Politik dieser Partei, die auf eine rassische Diskriminierung zielen, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einfach von vornherein nicht vereinbar ist. Und ich würde ganz gern diese Dinge in einem Parteiverbotsprozess diskutiert sehen. Und ich meine, rechtsförmig diskutiert.
Mit der Verbotskeule im Hintergrund, ja.
Das ist eine schöne Diskussion. Ich mag das Wort
Diskurs von Habermas.
Ich mag das Wort Verbotskeule nicht. Und wenn wir nachlesen, was Carlo Schmidt seinerzeit gesagt hat zu diesem Instrument des 21 Absatz 2, dann meine ich, wir könnten durchaus die Erfahrungen, die wir bei den NPD-Verbotsverfahren gemacht haben, fortentwickeln. Und die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter wären ja genötigt, sie fortzuentwickeln bei einer, wie Sie zu Recht sagen, völlig anderen Potenzialität dieser Partei.
Ich meine, dahinter steckt ja doch ein sehr viel grundlegenderes Problem, nämlich das ist das grundlegende Problem, vor dem uns auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes nicht schützen können. Das ist nämlich, wenn die liberale Demokratie in einem größeren und relevanten Teil der Bevölkerung ihren Rückhalt verliert, dann können uns die Institutionen nicht mehr schützen. Das ist, glaube ich, das sollte eine fundamentale Einsicht sein. Deswegen braucht das Grundgesetz den Rückhalt, und zwar den aktiven Rückhalt eines möglichst großen Teils der Bevölkerung.
Haben wir doch erlebt die letzten Monate.
Ja, aber Moment, das ist ja sehr sympathisch, aber trotzdem sehen wir an den Prognosen und auch an den Wahlergebnissen der AfD, dass wir jetzt einen stärkeren Anteil der Bevölkerung haben, bei dem wir jedenfalls da Fragezeichen machen. Ich würde das nicht für jeden AfD-Wähler sagen, aber jedenfalls ist klar, dass diese Selbstverständlichkeit der liberalen Demokratie, die wir vielleicht lange Zeit vorausgesetzt haben, eben weniger selbstverständlich geworden ist. Und ich glaube, die Kernaufgabe wirklich von allen, die das Grundgesetz verteidigen, ist doch gerade, oder verteidigen wollen, ist, diesen Rückhalt in der Bevölkerung zu stärken. Und das ist das wichtigste Anliegen, glaube ich. Dieses andere, das Formale, das durch das Parteienverbot sozusagen man möglicherweise sozusagen diese Organisation aus dem Weg schaffen könnte, da sehe ich eine Fantasie drin. Die Fantasie nämlich, dass es uns gelingen könnte, diese Position und diesen gesellschaftlichen Rückhalt für diese Position sozusagen aus der Gesellschaft wieder herauszukriegen. mit einem formalen Mittel. Daran glaube ich nicht. Ja, daran glaube ich nicht. Und deswegen braucht es diese Auseinandersetzung und dieses viel stärkere Werben für die liberale Demokratie.
Jetzt sind wir vielleicht verschiedengläubige. Ich glaube, dass tatsächlich ein Verbotsantrag etwas auslösen könnte. Und ich war wirklich erstaunt, reden wir jetzt mal kurz von anderen gesellschaftspolitischen Kräften, von den beiden Kirchen, von den Wohlfahrtsverbänden der Kirche, die sie mit einer wirklich glasklaren Eindeutigkeit von der AfD abgegrenzt haben und nicht nur abgegrenzt haben, sondern gesagt haben, wer bei der AfD Funktionen übernimmt, wer eine besondere Stellung einnimmt, wer für die AfD wirbt, der kann in unseren Organisationen, in unseren Wohlfahrtsverbänden nicht weiterarbeiten. Ich hielt diese Erklärung für äußerst bedeutsam und ich würde mir wünschen, dass der Staat ähnlich klare Erklärungen abgibt und die ähnlich klaren Erklärungen laufen für mich auf ein Parteiverbot hinaus.
Aber jetzt haben Sie gerade, als Herr Schönberger gesprochen hat und es um den Rückhalt in der Bevölkerung ging, eingeworfen, ja, den sehen wir doch gerade. Ja, wir sehen ihn, dass nämlich nach dem Treffen in Potsdam und den Berichten über die Nähe von AfD-Leuten zu China und Russland, über Spionage im Europaparlament, dass da die Leute auf die Straße gehen und dass auch die Umfragewerte der AfD seit einiger Zeit im Sinkflug sind. Sie liegt bundesweit im Moment noch bei 17%. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, die AfD ist eigentlich im Moment ihr eigener, selbst ihr größter Feind, braucht es da überhaupt noch so ein scharfes Schwert wie ein Verbot?
Nein, wir sind doch am Anfang der Auseinandersetzung mit der AfD. Es ist doch so, es tauchen Belastungsproben auf und überhaupt ohne in den Ring zu steigen mit der AfD. Also man versucht sie auszutricksen, sie kriegen keinen Bundestagsvize und. Man versucht, das über den Geldhahn zuzudrehen bei den Parteien an Stiftungen und so. Die Auseinandersetzung muss robust beginnen und nicht vor dem Forum in Karlsruhe wird nicht diskutiert. Da geht es um Verbieten oder nicht verbieten. Die freie Diskussion findet in der offenen Gesellschaft statt. Und Herr Schönberger hat genau recht. Richard Thoma hat gesagt, im Bezug auf diese Instrumente, das sind juristische Zwirnsfäden. Ja, sie brauchen eine vitale, lebendige, demokratische Gesellschaft. Und da sind die großen Demonstrationen gegen die AfD tausendmal besser als die ganzen Extremistenspiele des Verfassungsschutzes oder eine kopflose Verbotsdebatte.
Ich bin der Meinung, dass die Debatte nicht kopflos zu sein hat. Die würde durchaus mit Kopf geführt. Ich glaube nicht, Sie weisen darauf hin, groß diskutiert wird am Bundesverfassungsgericht nicht. Aber die Diskussionen, die aus Anlass des Verbotsverfahrens geführt würden, die wären schon spannend und es wäre ein großer Diskussionsprozess, von dem ich mir einiges erwarte.
Herr Schönberger, neben der Debatte um ein Parteienverbot gibt es Forderungen, die Institutionen unseres politischen und rechtlichen Systems zu stärken, etwa das Bundesverfassungsgericht. Etwa die Richter des Bundesverfassungsgerichtes vor populistischer Einflussnahme zu schützen, indem man die Arbeitsweise des höchsten Gerichts im Grundgefäß festschreibt, also die Aufteilung des Gerichts in zwei Senate, die 12-jährige Amtszeit der Richter und so weiter. Wäre das sinnvoll?
Also ich glaube, dass diese Diskussion im Moment noch darunter leidet, dass nicht ganz klar ist, auf welches sozusagen Krisenszenario sie hinzielt. Also grundsätzlich kann man sich das natürlich überlegen. Wir haben eine Situation, in der tatsächlich Bestimmungen über das Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz nur ganz rudimentär sind. Es steht fast alles im Bundesverfassungsgerichtsgesetz und kann deswegen vom Gesetzgeber mit einfacher Mehrheit geändert werden. Das ist richtig. Das heißt also, das Krisenszenario, das man dann vor Augen hat, ist tatsächlich eine Art von absoluter AfD-Mehrheit im Bundestag. Muss ich wirklich sozusagen dafür Vorsorge treffen? Das wäre das eine Szenario. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Das andere Szenario, dass die AfD noch stärker wird, möglicherweise vielleicht irgendwann ein Drittel der Abgeordneten stellt und deswegen immer dann, wenn zwei Drittel Mehrheit nötig sind, wie das unter anderem für die Richterwahl der Fall ist, dann sozusagen ernsthaft mitsprechen kann. Das wäre das andere Szenario. Ich glaube, man müsste sich überhaupt erstmal über diese beiden Szenarien verständigen. Welches hält man für wahrscheinlich? Denn auch die Mittel, um darauf zu reagieren, sind höchst unterschiedlich. Wenn man wirklich nur mit einer sozusagen Sperrminorität der AfD rechnet, muss man sich fragen, will man die AfD unter allen Umständen aus diesen Verhandlungsprozessen heraushalten? Das ist eine politische Entscheidung. Wenn man das möchte, dann müsste man im Grunde genommen die derzeitige Situation offen halten, dass man möglicherweise irgendwann die Regeln für die Richterwahl sogar verändert, die Mehrheitsanforderungen senkt. Also ich glaube, dass die Diskussion im Moment noch gar nicht sehr klar ist. Und wenn ich etwa höre, dass man sagt, es muss unbedingt die Zweidrittelmehrheit für die Richterwahl ins Grundgesetz geschrieben werden, dann denke ich, dass wir dann möglicherweise irgendwann in eine Situation kommen, in der die AfD tatsächlich eine Sperrminorität, die wir nicht mal mit verfassungsrechtlichen Mitteln aufheben können, gewinnt. Was ist also genau dadurch gewonnen? Also irgendwie scheint mir die Diskussion einerseits legitim zu sein. Ja, wir können überlegen, ob wir einzelne Punkte wie etwa die Gliederung in zwei Senate oder die Amtszeit der Richter ins Grundgesetz schreiben. Aber die dahinterstehende Sorge, dass die AfD in irgendeiner Weise mitreden konnte, ist im Grunde die Sorge davor, dass ein gewählter Akteur in irgendeiner Weise tatsächlich mitspricht. Ja. Und das ist natürlich ein grundlegendes Problem. Ja, denn dafür haben wir das Mittel, das wir dafür haben, ist in der Tat das Parteiverbotsverfahren. Solange die Partei nicht verboten ist und wenn sie tatsächlich irgendwann ein Drittel der Mandate im Bundestag hat, dann müssen wir das doch irgendwie auch ernst nehmen. Also ich finde das höchst unsympathisch, wenn das so wäre. Ich würde dagegen kämpfen, dass eine Partei dieser Art dieses Drittel des Bundestages erreicht. Aber ignorieren, auf die Dauer ignorieren, können wir das nicht. Und wir können es auch nicht bei der Richterwahl.
Aber wenn ich die bisher vorliegenden Vorschläge anschaue, dann zielen die eigentlich dahin, wenn ich sie mir vor Augen halte, dass man Blockadesituationen begegnet. Dass man die Tatsache, dass die AfD die Abstimmung über die Richter im Bundestag verhindern kann, dass man das mit anderen Regelungen irgendwie kalmiert und umgeht.
Herr Prantl, scheint mir nicht richtig zu sein, sondern was man die Blockade, die man sieht, ist, dass man eine Zweidrittelmehrheit braucht und dass man die möglicherweise dann irgendwann nicht mehr kriegt, wenn die AfD ein Drittel des Bundestages stellt. Das heißt aber nichts anderes, als dass man sagt, ich will einerseits, dass die AfD nicht mitspricht bei der Richterwahl und ich möchte trotzdem Richter wählen. Das ist, finde ich, vom derzeitigen System her unlogisch. Das derzeitige System sagt, eine Zweidrittelmehrheit muss her. Wenn die nur mit der AfD erreicht werden kann, dann ist die AfD ein Akteur, den man da irgendwie einbeziehen muss. Wenn man das nicht will, muss man die Mehrheiten für die Richterwahl absenken. Und das.
Die Vorschläge gibt es ja auch, dass man die Mehrheiten absenkt.
Aber wenn man sie absenkt, hat man natürlich das Problem, dass die bisherigen konsensualen Mechanismen, insbesondere zwischen den traditionellen Volksparteien, dann bei der Richterwahl überhaupt nicht mehr funktionieren werden.
Nun ja, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon von Blockaden. Wir hatten eine Blockade seinerzeit, ich erinnere mich gut, als die SPD Hertha Deublack-Melin zur Verfassungsrichterin wählen wollten und Wolfgang Schäuble und die CDU das massiv verhindert haben. Das war eine Blockade, die über, glaube ich, 2 oder 2,5 Jahre dauerte.
Aber das ist doch was ganz anderes, Herr
Prantl. Natürlich ist was anderes. Ich weise bloß darauf hin,
dass die AfD nicht von vornherein überall ausgeschlossen werden kann. Sie sind auch das Volk. Wir sind natürlich auch das Volk. Und wir sind uns einig, dass die AfD der politische Gegner ist. Aber es ist keine demokratische Haltung, zu sagen, diese Leute, ob 15 oder 30%, sollen nirgendwo bestimmten Einfluss haben. Weil denken Sie doch mal nach, eine Gesellschaft ohne Kriminalität ist nicht denkbar. Und eine Demokratie ohne Radikale und Antidemokraten ist auch nicht denkbar. Alle demokratischen Spielregeln rechnen mit Antidemokraten. Und das ist unsere Aufgabe, die Nerven zu behalten und mit diesen Leuten die robuste politische Auseinandersetzung zu suchen. Und nicht in Karlsruhe betteln zu gehen und zu sagen, haltet sie uns vom Hals.
Entschuldigung, aber für mich ist der Verbotsantrag in Karlsruhe gerade etwas Robustes. Sie verwenden mit Lust das Wort robust und beziehen robust alleine auf die politische Auseinandersetzung. Die ist mir ja gut und die ist mir wichtig. Aber ich meine, robust ist...
Nicht die Hintertür, führen.
Es ist keine Hintertür. Diese Tür steht in der Verfassung. Ich glaube nicht, dass ein Verfassungsartikel, der Artikel 16, der Artikel 21, als Hintertüren zu betrachten sind.
Es ist die Ausnahme von der demokratischen Regel und insofern die Hintertür. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ich sehe es anders und für mich ist auch dieser Antrag etwas Robustes und er ist für mich auch ein Ausdruck des Stolzes auf diese Demokratie. Die für mich mehr ist, ich habe schon mal gesagt, als ein numerisches Prinzip. Wir haben eine Wertegemeinschaft und diese Wertegemeinschaft möchte ich auch auf die Art und Weise verteidigen.
Herr Schönberger, wenn wir jetzt darüber reden, welche Vorkehrungen wir treffen, dann reden wir darüber, das Grundgesetz zu erweitern. Und ich muss an einen Satz von Ihnen denken. Sie haben mal gesagt, Sie trauern ein bisschen dem Grundgesetz von 1949 hinterher, weil das so nüchtern war und auch so schlank. Heute gäbe es die Neigung, das Grundgesetz mit immer weiteren Inhalten zu überfüllen. Ist das eher eine ästhetische Kritik oder ist das tatsächlich ein Problem?
Ich habe das in etwas anderem Zusammenhang gesagt. Wir beobachten natürlich, das ist ein bisschen jetzt ein Themenwechsel, wir beobachten natürlich die Tendenz, weil das Grundgesetz eine so erfolgreiche Verfassung ist und weil es natürlich eine Verfassung ist mit starken juristischen Zähnen über das Bundesverfassungsgericht, ist natürlich die Neigung groß, wenn neue Themen auftauchen oder neu akzentuiert werden, dann durch Verankerung im Grundgesetz diesen Themen dann sozusagen Rückhalt zu verschaffen und dadurch eine verfassungsrechtliche Position zu schaffen, die vorher nicht da war. Das sehe ich in der Tendenz kritisch, weil ich glaube, dass im Grundgesetz gerade diese gewisse Zurückhaltung, die es hatte von seinen Inhalten her, von 1949 her, eine gewisse Bescheidenheit und Nüchternheit eigentlich gut getan hat. Und wir haben an verschiedenen, ich denke, das ist nicht nur eine ästhetische Kritik, natürlich kann man das als ästhetische Kritik auch verstehen, die Grundgesetzartikel in den Reformen wurden immer länger und immer unlesbarer, aber das ist nicht der Kern meines Einwands, sondern der Kern meines Einwands ist, dass zu viel auf die verfassungsrechtliche Ebene hochgezogen worden ist und wir viele Sachen wieder stärker, würde ich sagen, in den politischen Prozess hineingeben sollten, in die Auseinandersetzung, damit das Ganze sich nicht einfach in die Verfassungsgerichtsbarkeit verlagert. Da liegt ein grundlegendes Problem des Systems schon drin. Und deswegen neige ich dazu, doch in den Gesetzgeber und die Bundestagsmehrheiten hier eher etwas mehr zu stärken und zu sagen, diese Auseinandersetzungen müssen in erster Linie mal in der Gesellschaft bearbeitet werden. Sie müssen durch politische Mehrheiten bearbeitet werden und möglicherweise auch durch Wahlen korrigiert werden, als dass sozusagen die Korrektur dann immer in Karlsruhe erfolgt.
Von der Verankerung der Schuldenbremse bis hin zum Tierschutz als alles. Staatsziel. Ja. Herr Prantl, Herr Mayer, läuft da was aus dem Ruder?
Ja, ich stimme zu. Und das ist natürlich mehr als ein ästhetisches Problem, wenn ich den Artikel 23 lese, den Europa-Integrationsartikel, wenn ich den Artikel 13 lese, mit dem der große Lauschangriff eingeführt worden ist, wenn ich den Artikel 16 lese, da erschrickt man ja regelrecht und denkt sich, man ist irgendwo bei Verwaltungsvorschriften. Was die Folge hat, die Herr Schönberger gerade schön beschrieben hat, dass sich der verfassungsändernde Gesetzgeber schwer tut, weil es verfassungsrechtlich bis ins Kleinste normiert worden ist. Es ist etwas, eine Entwicklung, die mir nicht gefällt, weil es ziseliert, weil es Dinge in die Ebene, auf die Ebene des Verfassungsrechts hebt, die dort nicht hingehören.
Ja. Es gibt ja auch die Tendenz in Deutschland, das Grundgesetz zu überhöhen und zu sagen, unsere Politik ist nur gerade die Verwirklichung des Grundgesetzes. Gustav Heinemann, der frühere Bundespräsident, hat mal gesagt, das Grundgesetz ist die Rahmenordnung des politischen Kampfes. Und das setzt natürlich scharfe Auseinandersetzungen voraus. Gustav Heinemann hat in seinem Ministerium als Justizminister vorher DKP-Leute, also alte KP-Leute empfangen und denen erklärt, wie sie eine neue deutsche kommunistische Partei gründen, nachdem das KPD-Verbot ja nicht aufzuheben war. Ich will nur sagen, die Verbotsdebatte krankt auch daran, man ist immer auf die aktuellen Beispiele fixiert, sollte sich aber auch die anderen anhören. Wer also guten Gewissens heute Verbotsparolen bereitet, sollte sich nochmal das KPD-Verbotsurteil angucken, das gegen die NPD natürlich auch. Also wir müssen eine selbstbewusstere parlamentarische Politik machen. Wir dürfen nicht uns immer auf das Verfassungsgericht verlassen. Das ist ja auch so eine bisschen richterstaatliche und etatistische obrigkeitsstaatliche Reste sind da wirksam. Wir brauchen selbstbewusste Demokraten, so wie sie massenweise auf die Straße gegangen sind. Ja. Es darf nicht alles institutionell verlagert werden. Nein, die Demokratie muss kämpfen und sie muss auch Freude an dem Kampf haben. Und Tucholsky hat mal gesagt, wenn in Deutschland jemand hinfällt, dann steht er nicht auf, sondern überlegt, wen er verklagen kann. In Deutschland ist es immer noch so, wenn eine neue Partei erscheint, über die Grünen gab es auch mal eine Verbotsdiskussion, will ich noch mal dran erinnern, Anfang der 80er Jahre, dann kämpft man nicht mit der neuen Partei, sondern geht, wie ich schon mal sagte, in Karlsruhe betteln, schafft die uns vom Hals. Das ist der völlig falsche Weg. Man kann mit einem Verbot operieren, wenn der politische Kampf in Gewalt umkippt. Aber vorher wird die politische Debatte geführt. Das ist die Ehre der Demokratie und ihrer Freiheit.
Herr Brandl, ich möchte noch zu einem anderen Punkt kommen. Und zwar, wir reden in dieser Sendung über die Frage, wie krisenfest ist das Grundgesetz? Und eine große Krise, die haben wir jetzt hinter uns, nämlich die Corona-Pandemie. Wir werden im Jahr 2049 100 Jahre Grundgesetz feiern und Verfassungsrechtler werden dann dicke Bücher über die Geschichte der deutschen Konstitution schreiben. Und darin wird dann auch die Corona-Pandemie, die 3 Jahre werden darin eine Rolle spielen. Was glauben Sie, wie werden nachfolgende Generationen bewerten, was da in der Zeit des Ausnahmezustands passiert ist, als eine Zäsur?
Ja, als eine Zäsur, die die Gesellschaft tatsächlich gespalten hat und die Gespaltung hält an. Wir haben erlebt, wie Kontakte zu anderen Menschen striktes beschränkt und reglementiert wurden, wie Abstandsregeln, wie Ausgangssperren verordnet, wie Maskenpflichten vorgeschrieben wurden, wie Kindern das Beispielen verwehrt worden ist. Man hat ja die Dinge schon fast wieder vergessen in ihren Details. Wir haben erlebt, wie alle anderen Grundrechte beiseite springen mussten, wenn der Staat auch nur behauptete, dass diese Maßnahmen, die er verordnet, dem Lebensschutz dienen. Und damals habe ich immer wieder darauf hingewiesen und in Richtung Politik gesagt, Leute, die Freiheitsrechte sind kein Larifari und deswegen plädiere ich heute für eine eingehende parlamentarische Aufarbeitung der Corona-Jahre und der einschlägigen Maßnahmen. Und ich denke, die Aufarbeitung ist nicht Abrechnung, sondern ist Aufklärung. Und Aufarbeitung ist ein garantierter nebenwirkungsfreier Impfstoff für die nächste Katastrophe, für die nächste Pandemie. Und Aufarbeitung sorgt dafür, dass Fehler nicht wiederholt werden. Und deswegen werbe ich so vehement für diese Aufarbeitung, die bisher leider eine parlamentarische Mehrheit noch nicht gefunden hat. Um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass diese Pandemie und der Umgang mit der Pandemie wirklich ein gesellschaftlicher Bruch war, der uns noch lange beschäftigen wird.
Maja Wehr-Schönberger, wie sehen Sie das? Hat die Corona-Pandemie einen Flurschaden hinterlassen im Rechtsbewusstsein, vielleicht auch im Systemvertrauen vieler Menschen?
Die Einschätzung teile ich nicht. Also dass die Corona-Pandemie die Gesellschaft grundlegend erschüttert hat, da bin ich mit Herrn Brandl völlig einig, dass die Reaktionen immer völlig überzogen gewesen wären und die Grundrechte einfach völlig beiseite gelassen worden wären, das sehe ich nicht so. Darüber kann man juristisch im Nachhinein auch noch streiten. Insofern sehe ich auch die Aufarbeitung auf jeden Fall als einen nötigen und wichtigen Punkt an. Die sollte aber offen erfolgen. Aber selbstverständlich werden wir erst in einem längeren Abstand zur Pandemie, als er uns heute möglich ist, einschätzen können, in welchem Prozess der verschiedenen Krisenentwicklungen des Landes die Pandemie welche Rolle gespielt hat. Das ist sozusagen, wir alle neigen natürlich dazu, sozusagen Historiker des Augenblicks zu werden. Aber ich fürchte, alle historische Erkenntnis sagt, es braucht ein bisschen Abstand. Und wir werden erst mit dem Abstand, auch Rückblick dann, wenn dann auch der Ukraine-Krieg und Ähnliches noch einbezogen werden kann, werden wir sehen, wie das für die Entwicklung der Bundesrepublik insgesamt gewirkt hat. Dass es natürlich Probleme des Landes verschärft hat, das ist völlig klar. Und dass die Nachwirkungen mit uns sind und in dem Land drin sitzen, das ist offensichtlich.
Ja, es war nicht der große Bruch mit den Grund- und Freiheitsrechten. Sie standen sehr stark unter Belastung. Aber zum Beispiel das Verfassungsgericht hat, was die Versammlungsfreiheit betrifft, sehr frühzeitig klar gemacht, dass sie nicht einfach beiseite getan werden kann. Also das war eine Bewährungsprobe. Ich denke, das Parlament hat zu spät reagiert. Da wurde zu viel über Verordnungen gemacht und da hätte das Parlament früher eingreifen müssen. Aber ansonsten war das eine Bewährungsprobe, die so einigermaßen, ich meine, wir alle haben sowas noch nie erlebt, aber die einigermaßen glimpflich abgelaufen ist. Das spricht natürlich nicht dagegen, wie Herr Brandl sagt, das aufzuklären.
Ich bin von den Details anderer Meinung. Die Art und Weise, wie Kritiker von einzelnen Maßnahmen gemaßregelt worden sind, wenn ich mich an die wenn ich mich an die Aufsätze von hochreputierten Verfassungs- und Staatsrechtlern erinnere, die in den ersten drei Absätzen immer wieder schreiben mussten, dass sie natürlich keine Verschwörungstheoretiker sind, dass sie natürlich keine Corona-Leugner sind. Das war schon eine Stimmung, die bedenklich war. Es wurde ja auch der Journalist schief angeschaut, der sich gegen einzelne Anti-Corona-Maßnahmen verwahrte und zu diesem Zweck aufs Grundgesetz pochte. Und ich kenne die Äußerungen. Na Brandl, sind Sie jetzt auch ein Corona-Leugner? Man war sehr schnell einsortiert und die Art und Weise, wie mit Impfpflichtgegnern umgegangen wurde, wie die Diskussion geführt wurde, war schon eine Diskussion von einer Schärfe und von einer Vehemenz, die mich unglaublich erstaunt hat und die mich im Nachhinein noch erzürnt.
Ja, die Schwierigkeit sehe ich auch tatsächlich. In der Bundesrepublik gibt es manchmal so ein Meutenphänomen, dass also sozusagen irgendwie und das Aushalten der Pluralität und auch das Aushalten der anderen Position, und zwar auch in dem Sinne, dass sie erstmal respektiert werden muss, dass man dem anderen nicht immer sofort das Schlimmste unterstellt, sondern dass er Teilnehmer eines demokratischen Gesprächs ist. Damit haben wir immer noch unsere Schwierigkeiten. Und da ist eine der wichtigen Leistungen, die wir weiterhin erbringen müssen, weitere Pluralisierung, weiteres Aushalten dieser Pluralität und trotzdem das Zueinander sozusagen, dass die Gesprächsfähigkeit miteinander nicht zu verlieren.
Da bin ich sehr dankbar für den Hinweis, weil wir ja Ähnliches wie in der Corona-Zeit jetzt bei der Ukraine-Debatte über Waffenlieferungen erleben, wo die eine Seite, man kann für beide Seiten, für die, die mehr Waffenlieferungen haben wollen und die, die einen zurückhaltenden Umgang wünschen, für beide Seiten findet man Argumente, aber wir erleben eine Diskussion, dass jeder der anderen Seite Verrat vorwirft, mit Schimpf und Schande die andere Seite bedenkt, und ich glaube, da müssen wir tatsächlich lernen zu diskutieren und offener zu diskutieren und sich immer wieder bewusst zu machen, dass womöglich auch der andere Recht haben könnte.
Das haben auch wir versucht in diesem Forum bei SWR Kultur zum Thema die Verfassung der Deutschen, wie krisenfest ist das Grundgesetz. Mit dabei der Verfassungsrechtler Christoph Schönberger von der Universität zu Köln, Herbert Prantl, Journalist von der Süddeutschen Zeitung, und der Publizist Horst Mayer. Mein Name ist Michael Riesel, ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.